Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
GT Talk. Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast. Mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Diese Woche sprechen wir über die World Endurance Championship, über den Rückblick der 6 Stunden von Spa-Francorchamps. Es ist einiges passiert. Die Hypercars haben ja eben ihr Debüt gefeiert. Doch das Ergebnis, wie schon erwähnt in der Before the Flag-Ausgabe, war dann doch nicht so dramatisch, wie Toyota es hingestellt hat. Und wie gesagt, da schauen wir nochmal drauf, wie das Wochenende dort verlaufen ist. Und natürlich schauen wir auch auf den Nürburgring, nämlich da war das 3. Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie, das letzte Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie, bevor das zum 24-Stunden-Rennen geht. Das Qualifikationsrennen steht ja dann schon in dieser Woche an, nämlich am Sonntag. Dort geht es dann um 6 Stunden Distanz für die Qualifikation von einigen Teams für das 24-Stunden-Rennen dann Anfang Juni. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zu dieser neuen Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. Kurz noch eine Meldung in eigener Sache. Apple hat die neue Podcast-App veröffentlicht mit dem neuesten Update und da kann es gerne mal zu Problemen kommen, dass neue Folgen nicht angezeigt werden oder tatsächlich verspätet erst dort angezeigt werden. Also wenn ihr den Apple Podcatcher benutzt, also die Apple Podcast-App, Ausschau drauf halten, wenn eine neue Folge kommt und ich kündige die tatsächlich an über die verschiedenen sozialen Kanäle, die findet ihr auch alle in den Shownotes, also da kündige ich die Folgen meistens an, was heißt meistens, ich kündige die dort immer an, also da speziell Ausschau halten, denn es gibt da aktuell noch einige Probleme, aber ich glaube, das sollte dann in den nächsten Tagen oder Stunden dann hoffentlich schon erledigt sein. Also da kleiner Haustipp quasi an euch. Ja, und nach dem Haustipp geht's weiter mit der eigentlichen Folge und wir schauen eben jetzt nach Spa, da sind die WEC-Jungs in diesem Wochenende halt gestartet. Das Qualifying hatten wir ja schon ausführlich in der Before the Flag-Ausgabe besprochen. Da ist viel passiert im Qualifying mit den Unfällen, aber im Rennen war das ganz im Gegenteil der Fall. Kaum Safety-Car-Phasen, nämlich gar keine. Und wenn es tatsächlich mal Sachen gab, dann wurden die unter Full Course Yellow gelöst. Und das nämlich ziemlich gut. Ich glaube, dass alle so ein bisschen noch in Richtung Vorsicht waren und das Rennen hat sich tatsächlich auch gut sehen lassen. Wie gesagt, durch diese wenigen Full Course Yellow Phasen, die es ja am Ende weg waren, war das Rennen auch tatsächlich sehr, sehr interessant anzuschauen. Also hat mir sehr Spaß gemacht. Also ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, dass ich mal bei der World Endurance Championship tatsächlich da mal so viel Spaß beim Schauen hatte. Zumindest in den letzten Monaten. Sagen wir es mal so. Also die letzte Saison gerade Bahrain war jetzt nicht so das Steckenpferd der World Endurance Championship. Also das Rennen da kann man gerne auch mal sein lassen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. Aber dann schauen wir eben auf dieses Rennen und das war, wie gesagt, sehr gut anzuschauen. Der Start ziemlich chaotisch, kann man sagen, denn tatsächlich war es mal für einen kurzen Moment so nach der Le Source, nach der ersten Kurve in Spa-Francorchamps, dass das Auto von United Autosport ganz vorne war, nämlich mit Phil Hansen, Fabio Scherer und Philippe Albuquerque, die vor dem Toyota-Duo waren. Ja, kann man sich auch vorher nicht so ausdenken, tatsächlich. Klar haben sich die Toyota-Jungs, die Truppe von United Autosport, wo ja auch Zac Brown hintersteckt, wieder geschnappt. Das auch sehr schnell, noch vor Eau Rouge Radion. Aber es war so ein bisschen ein kleiner Lichtblick und ja, hätte man so auch ja, wieder so von Toyota nutzen können, dass man sagt, okay, die LMP2 sind uns doch vielleicht ein bisschen zu schnell. Doch über die Renndistanz war Toyota dann einfach besser. Zwar hat man gesehen, dass das Auto, der GR010, nicht mehr ganz so rausboosten kann, wie es zum Beispiel der LMP1 konnte. Das sieht man tatsächlich in einigen Vergleichvideos, die existieren. Und ja, allein dieser Speed-Unterschied von Hypercar zu LMP1, also von LMP1 zu Hypercar, kann man sagen, ist schon ziemlich extrem. Hätte man tatsächlich vorher auch nicht gedacht. Also allein dieses Rausbeschleunigen, wie schon erwähnt, ist einfach nicht mehr so extrem. Auf der Geraden kann man dann doch noch überzeugen. Mit etwas über 300 ist man ja in Spa-Francorchamps gefahren. Und ja, die GR010, so die Bezeichnung ja des Toyotas, der Hypercar-Serie, ja, dann immer im Rennen halt, wie gesagt, gut unterwegs gewesen. Da gab es kein Antreten dagegen. Man hat zwar gegen das Auto von der Alpine, von Signatec, gekämpft. Die mussten sich ja so ein bisschen auch nach vorne kämpfen. Startposition 4, nur in Anführungszeichen, also hinter dem Auto von United Autosport, ja, im Qualifying gewesen. Und man fiel so ein bisschen an der Anfangsphase zurück. Tatsächlich hat man ja auch, wurde man ja auch eingebremst, obwohl das Auto ja im Endeffekt ein Umbau ist auf LMP1 zu Hypercar. Also grundsätzlich das Chassis ja von Rebellion gewesen und jetzt eben mit diesen Alpine-Farben unterwegs. Und deshalb, ja, der LMP1 umgebaut auf Hypercar hat ja auch nicht so gut funktioniert, zumindest im Fall Signatec. Wir sind gespannt grundsätzlich, wie das in Portimao aussehen wird, mit Gegnern, die ja dazukommen werden, dann eben zum Rennen in Portimao. Man ist ja aufgrund dieses Testunfalls, ja, wie schon erwähnt, nicht fertig geworden für Spa und deshalb, ja, wird man dann erst in Portugal, in Portimao dann dabei sein, das Ganze ja dann im Juni. Aber schauen wir nochmal explizit auf das Rennen. Wie gesagt, die Hypercars ja schneller als die LMP2, das habe ich ja, wie schon erwähnt, schon so ein bisschen angedacht. Toyota auf jeden Fall deutlich besser als Alpine. Über den Stint gesehen, interessant auch zu sehen, dass wieder die Toyotas besser in der Strategie waren. Klar, der Hybridmotor muss nicht so viel Benzin verbrauchen und somit kann man dann eben ein paar Runden länger fahren. Auch extrem zu sehen war, wie lange man fahren konnte tatsächlich bei Toyota. Man konnte rund fast eine Stunde fahren. Besser gesagt, um die 55 Minuten. Und das ist schon extrem viel, wenn man überlegt, man hat vorher zum Beispiel in Le Mans nur rund um die 35 Minuten zusammenbekommen und jetzt schafft man eben schon fast eine Stunde. Das ist schon echt extrem. Also, wenn man das so überlegt, man hat fast um die Hälfte zugelegt dabei und ja, das ist schon extrem, wie ja langsamer die zwar sind, aber im Endeffekt, solange die länger fahren können, ist es doch auch für die Zuschauer am Fernsehen besser, denn die ganze Zeit quasi ein Auto nur in der Box zu stehen, sehen, immer jede halbe Stunde, ist ja im Endeffekt nichts, wenn man das so überlegt, ist dann doch deutlich besser anzuschauen. Alleine, da man so ein bisschen auch die Pace deutlich besser bestimmen muss, eben als Fahrer. Und deshalb ist es ja wichtig, dann eben einen besseren Stint zu haben und auch einen längeren Stint eben dann hinzubekommen. Und deshalb, ja, eben jetzt diese längere Stints, die dann auch, wie gesagt, den Fahrern und den Teams einiges abverlangen werden. Einiges abverlangt haben auch die Reifen, denn dieses Jahr neu ist, dass eben nur noch begrenzte Reifenanzahlen sind. Das ist nicht neu, aber wie viel? Nämlich nur noch 4 Reifensätze pro Rennen, also pro diesem Rennen, 6 Stunden waren es, also so kann man eben nicht pro Boxenstopp immer einen Reifen wechseln. So hat man es teilweise gesehen, dass man bei Porsche in der GTE Pro-Klasse eben mal die linke Seite gewechselt hat und dann auch mal teilweise nur die rechte Seite. Dazu kommen wir grundsätzlich gleich nochmal zur GTE-Klasse separat dazu. Aber das hat halt eben dazu gesorgt, dass man halt mehr mit dem Tire-Management machen musste. Und das sorgt natürlich dafür auch, dass die Kosten gespart werden, was einerseits wirklich gut ist. Denn was nützt ja so ein Hypercar-Projekt, was zwar günstiger ist, aber dann die Reifen wieder zu Buche schlagen. Überlegt man mal, wie viel so Reifensätze kosten, gerade für die Hypercars sind ja im Endeffekt keine ganz normalen Reifen, das sind ja Reifen, die ja speziell für dieses Auto entwickelt worden sind und die kosten mal eben nicht mal so ein paar hundert Euro, sondern die gehen dann eher mal in den vierstelligen Bereich und wenn man da natürlich deutlich an Reifen einspart, ja, ist das gut für die Teams, ist es gut für die Reifenhersteller, so werden weniger Reifen produziert, so werden auch weniger Reifen verbraucht und ja, so muss halt jeder so ein bisschen drauf achten. Wie gesagt, ist halt ein Langstreckenrennen und da fährt man halt eben nicht immer 100% Vollgas, so muss es halt eben auch sein. Der Ausritt von Kamui Kobayashi musste im Endeffekt nicht sein. Doch das hat sich geklärt, was dort daraus passiert ist. Und es war nämlich ein technischer Fehler, der die 7 halt über das ganze Rennen geplagt hat. Immer mal wieder mit Verbremsern hatte die Gruppe von Conway, Kobayashi und Lopez eben zu kämpfen. Und man war eben in Führung liegend ins Kiesbett gerutscht dort kam dann sehr schlecht raus, also sehr langsam kam man dort raus, es sah auch ziemlich seltsam aus, weil kurz blieb mal das Rad stehen und dann ging es schnurstracks geradeaus, ohne irgendwelche Reaktionen, und gegenüber Autosport hat er eben berichtet, dass die Vorderreifen blockiert haben und ich konnte einfach nicht mehr lösen, ich weiß nicht warum. Und das sagt er halt gegenüber Autosport. Der Toyota Technikchef Pascal Vasselon spricht ebenfalls von einer Tendenz, die Vorderräder zu blockieren, und nimmt damit Kobayashi aus der Schussbahn. Also eher ein technisches Problem, was die 7 ja dann geschadet hat. Außerdem hatten sie ja auch, wie schon in der letzten Folge, in der letzten regulären Folge gesagt, in den Prolog. Beim Testen hatten sie auch schon Probleme und somit haben sie auch einen kompletten Testtag verpasst. Die 7 ja grundsätzlich gebeutelt gewesen. Außer dann im Qualifying, da fuhr man ja die Pole Position ein, ziemlich überraschend, um die Verhältnismäßigkeit dann wieder herzustellen. Somit profitierte ja eben das Auto vom Alpine 11 Matmut und eben mit André Negrau, Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivière, die sich ja tatsächlich gut in dieses Rennen gefunden haben, muss man ja wirklich sagen. Also Platz 2 hätten sie selber nicht gedacht und haben halt zwar von dem Fehler profitiert, aber sind grundsätzlich sehr gut mitgefahren. Dann schauen wir in die LMP2, da war es ja das Auto von United Autosport, was gewonnen hat, vor den beiden Autos von Jota, die tatsächlich noch eine Strafe bekommen haben, ja von Jean Gallet ausgelöst. Jean Gallet, Stoffel Van Dorn und Tom Glomqvist, der ja die Truppe dann halt eben mit der Strafe, aufgrund, dass man das Auto mit der Alpine 11 Matmut Mannschaft kollidiert hat, eben in Rouge Radion. Das war halt eine leichte Berührung zwar im Endeffekt, aber an der Stelle eben nicht so sanft, kann man sagen. Wenn das mal einen Abflug gibt, dann ist das nicht lustig. Und deshalb hat man gesagt, wir machen hier eine Drive-Thru-Penalty. Das wird ziemlich zum Ende des Rennens. Und deshalb hat man die zweite Position eben an die Teamkollegen verloren, an Roberto Gonzalez, an Antonio Felix da Costa und Anthony Davidson im Schwesterfahrzeug. Platz 4 ging an das beste Pro-Am-Auto, an Fritz van Aert, Guido van der Garde und Job van Eutert im Racing Team Netherlands. Somit Platz 4 für die Mannschaft in der LMP2 und somit Platz 1 in der Pro-Amateur-Wertung. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit der GTE-Klasse, mit der GTE-Pro und der GTE-Amateur-Klasse. Schauen da, was im Rennen passiert ist, was da ziemlich Interessantes zu berichten gibt und wie sich Neil Jani und Kevin Estre geschlagen haben, der Sieg ja für die Truppe, und da schauen wir speziell drauf. Wie gesagt, nach einer kurzen Pause geht's dann weiter mit der GTE-Klasse und dann später noch in der Sendung der Rückblick auf die Nürburgring-Langstreckenserie und ein kleiner Vorausschau auf die 24-Stunden-Qualifikation, die ja eben am Samstag ansteht. Somit hören wir uns gleich wieder nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran!
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit der GTE-Klasse, mit der GTE-Pro-Klasse, mit der GTE-Amateur-Klasse. Da war es ja zumindest in der GTE-Pro-Klasse ziemlich eindeutig, was das Ergebnis anging. Und da machen wir auch sofort weiter. Schauen wir aber erstmal in das Ergebnis der GTE Pro Kategorie gewonnen, eben schon angesprochen. Das Auto von Kevin Estre, Neil Jani, im Porsche 911 RSR, eingesetzt vom Porsche GT Team nach 6 Stunden und 39. Siegte man eben vor dem Auto von AF Corse, von Alexander Pierguidi, James Calado und Daniel Serra und Miguel Molina mit der 51 und jeweils mit der 52. Ja, das hat man eben fast mit einer Minute Vorsprung gemacht. Genauer gesagt, mit 34 Sekunden siegte man eben vor dem Auto von AF Corse, Pierguidi Calado und insgesamt 1 Minute 48 vor dem Auto von Sierra und Miguel Molina. Auf Platz 4 das Auto von Corvette Racing, von Antonio Garcia und Oliver Gabbin. Auf Platz 5 das Auto von Gianmaria Boni und Richard Leeds, die über das Rennen gesehen haben, ja, mit Problemen tatsächlich gekämpft haben und eben da nicht tatsächlich an die Porsche Pace von Kevin Estre und Neil Jani anknüpfen konnten und eben tatsächlich AF Corse mit den beiden Autos und natürlich auch Corvette Racing mit dem einen Auto mussten dann, ja, sich vor dem Porsche anstellen und da hat halt Bruni und Leeds eben das Nachsehen gehabt und somit dann halt eben schlechtestes Auto aus der GTE Pro Klasse. Im Rennen selber war es aber kein leichtes Zuckerschlecken für das Auto mit der 92, eben Kevin Estre und Neil Jani. Neil Jani ja dieses Jahr neu in diesem Auto unterwegs, hat ja den Platz von Michael Christensen eingenommen, wird dann in Portimao wieder dabei sein und eben dieses Duo mit unterstützen. Aber, wie gesagt, ich habe ja schon angesprochen, das mit den Reifen war nicht so einfach und genauso auch für Kevin Estre und Neil Jani. Da sorgte ein leichter, ja, ein schleichender Plattfuß für einen vorgeschobenen Boxenstopp, den man eben erledigen musste. Und so hat man eben seine Strategie nicht mehr so hinbekommen und man musste halt eben dann eben seine Strategie umstellen und so hieß es dann, Sprit sparen und da sorgte tatsächlich noch eine Splash and Dash Sache für dabei, dass der Sieg für Porsche in Gefahr war. Wir waren absolut am Limit, ein Splash and Dash einlegen zu müssen, der uns alles gekostet hätte. Das sagte Kevin Estre selber in der Pressekonferenz nach dem Rennen und haben eben diese Reifenprobleme gehabt. Das 91er Auto hat ja eben auch dieses Reifenproblem gehabt. Der Reifen war auch komplett durch. Das hat man gesehen. Und der 92er Wagen war halt eben mit einem schleichenden Plattfuß unterwegs und den hat man halt eben früher reingeholt. Eben musste man eben dieses Sprit-Thema beobachten und man sagte selber, wir mussten sehr viel Sprit sparen, sonst hätten wir das Rennen nicht gewonnen. Und auch der Hinterreifen machte weitere Sorgen, deshalb mussten wir auf der Strecke mit etwas Sicherheitspolster agieren. Das hatte man ja zum Glück, aber hätte man das eben halt nicht gemacht, wäre das ganz schön schwierig geworden für Kevin Estre und Neil Jani. Doch die Focus-Yellow-Phase, die dann in der vierten Rennstunde kam, spielte ihn sehr in die Karten. Da sagte man selber, dass alle in die Box kommen mussten und eben das Feld resettet war. Und somit hat man halt einfach den Schlüssel zum Sieg dadurch gefunden. Das Feld war resettet, jeder ist reingekommen und dadurch hat man eben die Chance genutzt, dass man eben dieses Sprit-Thema nicht mehr aufgreifen musste. Somit bärenstark, muss man grundsätzlich sagen, das Team Jani und Estre. Estre ja im Qualifying unglaublich gewesen. Also über eine Sekunde schneller gewesen als der beste Ferrari von Sierra und Molina. Molina, der ja zu dem Zeitpunkt ja das Auto gesteuert hat im Qualifying und wie gesagt, also Porsche mit Kevin Estre und Neil Jani tatsächlich das neue Duo auch gut unterwegs gewesen bei der GTE Pro. Dann schauen wir auf die GTE Amateur. Gewonnen hat dort das Team mit Predoredo, Nielsen und Rovera, eben mit AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo. Und da war man eben in der GT-Amateurwertung am besten unterwegs. Ben Keating, Dylan Pereira und Fraga eben auf der zweiten Position mit dem Aston Martin Vantage AMR. Für Ben Keating war es ja das erste Mal in diesem Aston Martin Vantage AMR und der hat eine ziemlich gute Leistung gemacht, auch gerade im Qualifying, und hat zwar die das nicht umsetzen können, dann eben auf Platz 1 eben in der Amateurklasse zu fahren, aber das kommt bestimmt noch. Settler Racing, auch gut unterwegs mit Lacorte, Serganito und Fiocco, die sich auf die dritte Position gesetzt haben. Grundsätzlich das GTE-Amateurrennen ziemlich wild gewesen, viele Kämpfe und da hat sich zum Ende dann auch aufgrund von ein paar Verstöße viel getan. Und somit gab es dann auch ein paar Verschiebungen, die dann zum Ende des Rennens hin dann dafür zu diesem Ergebnis geführt haben. Ausgefallen sind das Auto von Dempsey Pruton, das Auto von Christian Reed, Jackson Evans und Matt Campbell sind eben gar nicht ins Ziel gekommen. Grund war eben, dass das Auto gestreikt hat und dann man eben das Auto retiren musste. GR Racing hat für Furore gesorgt schon vor dem Rennstart. Da hat man das Auto weggeworfen in Le Coms, ziemlich außergewöhnlich, am Le Coms Ausgang ist eingeschlagen und hat das Auto dann eben nicht zurück in die Box gebracht. Das Ganze dann eben in dieser Einführungsrunde in Richtung der Startaufstellung, und somit konnte man eben nicht das Rennen starten. Ja, ziemlich ärgerlich, aber ich sag mal so, sowas gehört halt eben auch dazu, sowas Blödes kann man so sagen, und das macht ja keiner extra, und so lernt man hoffentlich dann für das nächste Rennen dazu. Grundsätzlich muss man auch sagen, die GTE ist in diesem Jahr deutlich schneller geworden. Im Rennen setzt man jeweils in beiden Klassen die schnellste Zeit, also in einer Rennrekordzeit. Kevin Estre eben in der Pro-Kategorie mit 2:18.658 und Alessio Rovera im Ferrari mit einer 2:14.1 unterwegs und somit, wie gesagt, das schnellste und auch somit eine Rundenrekordzeit dann in beiden Klassen. Um das noch zu vervollständigen, in der Hypercar-Klasse Sebastian Buemi mit einer 2:03.9 natürlich in der Hypercar-Klasse neu die schnellste Zeit. Dann lassen wir Spa hinter uns, machen dann weiter in Portimao, dann in Juni geht es dann dort weiter. Genauerer Termin ist der Sonntag, der 13. Juni. Rennstart ist dann um 12 Uhr. Dann in Portugal eben den Portimao, die 8 Stunden Berg- und Talfahrt. Da macht man quasi weiter. Von Spa aus geht es dann zur nächsten Berg- und Talstrecke, dann eben in ungefähr 39 Tagen im Juni. Ja, dann schließen wir das Thema so ein bisschen ab mit einer weiteren Meldung von Porsche, nämlich man schließt sich zusammen mit Penske Motorsport eben in der LMDH, was interessant ist für die IMSA und natürlich auch für die World Endurance Championship. Da wird man dann eben mit Penske zusammenarbeiten. Dass es ein Porsche-Projekt geben wird, war ja grundsätzlich klar. Aber ob man das eben werkseitig macht oder halt eben als Team, quasi jetzt mit Penske sagt man, wir machen es eigenständig quasi mit Penske, und sagt dann, okay, wir machen es eben mit dem amerikanisch ansässigen Team, mit dem Captain, mit Captain Penske, und sagt, es heißt dann Porsche Penske Motorsport. Und somit wird man dann eben LMDH fahren, die dann für alle Rennen werkseitig zum Einsatz kommt in der IMSA und dann eben mit Penske. Was schön ist, denn dann kommt man eben im Jahr 2023 nach Le Mans, was schön ist. Und somit gibt es auch ein Kundensportprojekt, was dann auch ebenfalls 2023 mit Porsche dann passieren wird. 345.000 Euro wird es eben das Chassis kosten und 300.000 für das Hybridsystem. Und wenn Interesse besteht, kann man da bei Porsche sich engagieren. Grundsätzlich hat man ja mit Penske schon mal zusammengearbeitet, nämlich mit dem Porsche R Spyder in der damals noch American Le Mans Series hat man dort sich zusammengetan, und eben Porsche und Penske, also ist das eine Zusammenarbeit, die eben nicht ungewöhnlich ist. Was man auch noch so hört, ist, dass Alpine und BMW, also Alpine, die Marke hinter Renault, dass man da Bock hat tatsächlich auf eine Hypercar-Projekt und somit dann ja auch in einem Zeitraum 2023 oder vielleicht sogar ein Jahr später, nämlich 2024, dann dabei sein könnte. Auch eben BMW erwähnt. BMW hat da checkt aktuell noch, ob man da was machen kann und wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten dazu äußern, ob man dann zu einem LMDH oder LMH-Projekt sich äußern will und dabei sein möchte. Das wäre zumindest mal nicht schlecht. Man hätte dann Toyota, Glickenhaus, Peugeot dabei, man hätte eben Audi dabei, man hätte Porsche dabei. Ich glaube, ich habe Porsche zwar schon benannt, aber es wäre unglaublich. Alpine, BMW, und wenn auch alles kommen sollte, Ferrari, vergessen. Also wenn es so viele Marken alleine schon gibt, dann kann die Zukunft von Le Mans eigentlich nur noch rosig aussehen und die Zukunft natürlich auch der IMSA und der WEC. Ja, und das war's so direkt mit der WEC / was dort passiert ist in Spa-Francorchamps. Weitermachen wir nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit den Rückblick auf die letzten 4 Stunden vor dem 24-Stunden-Rennen, nämlich der Nürburgring-Langstreckenserie. Dort ging es heiß her. Porsche war ziemlich dominant und hat jetzt für das kommende Wochenende eins auf den Deckel bekommen, was das damit zu tun hat und wie viel man tatsächlich eingebremst worden ist, das erfahrt ihr nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Also bleibt dran. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's mit der Nürburgring-Langstreckenserie und dem 4-Stunden-Rennen, dem 62. Eibach ADAC ACAS Cup, der eben am 1. Mai angestanden hat, genau zur ähnlichen Zeit, zur gleichen Zeit wie die World Endurance Championship. Verrückt ging's ja im Training zu, 2-mal rote Flagge, das haben wir ja schon im Before the Flag Podcast erwähnt. Es war ein Porsche Vierfach-Sieg. 2-mal Fricadelli, 1-mal Falken Porsche und Mantai Racing, die dieses Rennen dominiert haben. Auf der Pole stand ein ganz anderer, das war das Auto von Schubert Motorsport. Jens Klingmann, Jesse Krohn, Alexander Sims und Steph Düsseldorf, die halt ihm dieses Auto auf Pole gestellt haben. Und man hat mehr oder weniger in Kurve 1 schon die Führung verloren. Direkt an das Auto von Bamba und Jaminet, die sich direkt die Führung geklaut haben und sie nicht mehr zurückgegeben haben. Im Rennen die schnellste Runde mit 7:58.2 hat man die gesetzt. Schneller war nur das Auto von Rowe Racing 7:56.4, somit die beste Zeit im gesamten Rennen gefahren. Und somit zeigt auch BMW, dass man es kann. Grundsätzlich im Rennen muss man sagen, dass Porsche unglaublich schnell war. Das Auto auf der Geraden, kam keiner vorbei. Es kam kein Auto von Audi, es kam kein Auto von BMW, es kam kein Auto von Mercedes vorbei. Und so hat man dann eben entschieden, nach diesem Rennen die BOP für das 24-Stunden-Qualifikationsrennen eben anzupassen. So heißt es, Zuladen für Porsche. Man hat ja 30 Kilo weniger bekommen zum Anfang der Saison und jetzt bekommt man eben 15 Kilo drauf. Jetzt ist man bei 1310 Kilogramm und hat somit 1 PS mehr bekommen bei 529 PS. Überraschend aus meiner Sicht ist, dass Mercedes zulegen durfte. 532 PS hat man vorher anliegen gehabt auf dem Leistungsrollprüfungsstand. Und das macht man jetzt eben mit 540 PS. Man hat sogar die Luftmengenbegrenzer eben geöffnet bekommen. 2x 0,5 Millimeter hat man eben dann dazu bekommen und andere wurden verschont, kann man sagen. Ob man das jetzt gut oder schlecht finden sollte, ist die andere Sache. Aber es ist schon aus meiner Sicht, wie gesagt, bemerkenswert, dass man Mercedes bestraft hat. Grundsätzlich aufgefallen ist, dass Mercedes im Rennen keine Zeit unter 8 Minuten gesetzt hat. Ähnlich war es ja auch bei Audi der Fall. Man sieht den Abfall der Zeiten tatsächlich. Platz 6, wie gesagt, BMW und Porsche dabei. BMW ja mit einem riesen Abstand zum viertplatzierten Porsche. Wenn man überlegt, Rover Racing mit auf Platz 5 mit Katzberg, Edwards und Yellowly. Wie gesagt, bestes BMW-Auto. 1 Minute 11 auf das viertbeste Team von Porsche, nämlich Manta Racing mit Christensen und Lars Kern. Und da eben die Zeit, Lars Kern und Christensen mit einer 8 Minuten schnellsten Zeit und eben die Zeit von Rover Racing mit einer 7,56,4, das war die schnellste Zeit im Rennen, doch eben die schnellste Zeit von Audi im Rennen und ja auch die schnellste Zeit von Mercedes im Rennen war nicht unter 8 Minuten. Und das ist ziemlich interessant zu sehen. Grundsätzlich hatten alle die Möglichkeit dazu, diese Rundenzeit zu fahren, gerade in Runde 2, wo Strecken und die Bedingungen einfach am besten sind, weil kein Code 60 draußen ist, weil grundsätzlich man gut im Verkehrsfluss ist, man wird nicht extrem behindert und somit fahren viele diese Zeiten eben in Runde 2 und das hat man halt eben bei Mercedes und Audi nicht gemacht. Das ist ziemlich verwunderlich, zumindest aus meiner Sicht. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass man dort Sandbagging betreibt. Außerdem fand ich es sehr verwunderlich, dass Hubert Haupt sich bei Sport 1, beim AVD Motor und Sport Magazin, sich hingestellt hat und gesagt, dass Porsche, BMW, Audi zwar stark sind, aber der Mercedes ist schlecht gebobbt. Das war ein klares Statement von Hubert Haupt. Mit seinem Hubert Haupt Racing Team war man ja das beste Auto, das einzige Auto tatsächlich von Mercedes in den Top 10. Und dann hat man sich da tatsächlich beschwert. Man lag 3 Minuten hinter dem Bestplatzierten, nämlich dem Fricadelli-Auto von Earl Bamber und Matthew Jaminet. Aber dann heult man rum, obwohl man letztes Jahr, wo man sagen muss, im Regen wirklich ein gutes Rennen gefahren ist, dass man dann ausgeschieden ist aus eigenen Fehlern. Raffaele Marcello und dann das Auto von HRT mit Manuel Metzger, wo man dann ausgeschieden ist, aber grundsätzlich muss man sagen, Mercedes letztes Jahr mit einem der besten Autos, neben BMW, der im Regen wirklich gut funktioniert hat, aber auch Audi konnte letztes Jahr ziemlich gut mitfahren, dass Audi mitkämpfen wollte, hat man gesehen im Rennen, also so schlecht war man jetzt auch nicht unterwegs, somit grundsätzlich gut, dass man gesagt hat, dass man BMW und Audi sein lässt, dass man sagt, die Performance passt dort, aber ich bin aus meiner persönlichen Sicht nicht damit zufrieden, dass man sagt, Mercedes kriegt nochmal 8 PS drauf und den Luftmengenbegrenzer. 8 PS kann man sagen, 8 PS sind 8 PS, aber 8 PS machen vielleicht irgendeinen Unterschied und das werden wir dann spätestens beim 24-Stunden-Rennen sehen im Qualifying und das wird sich dann wieder halt rausspiegeln, ob Mercedes dann auf Pole fährt und auch im Rennen stark ist, dann hat man da gut gegambelt und da müssen sich die Leute nochmal bei der BOP einiges einfallen lassen. Ich meine, dass man da einen schwierigen Job hat, ist keine Frage, aber vielleicht macht man sich den Job vielleicht ein bisschen auch selber schwer. Aber ich hoffe, wie gesagt, darauf, dass das Rennen, dann das Qualifikationsrennen, was an diesem Wochenende ansteht, dann hoffentlich sehr, sehr gut wird, dass es ausgeglichen sein wird, dass jeder vielleicht auch das mal zeigt, was er zeigen kann. Das liegt so ein bisschen halt an Mercedes. Grundsätzlich, wie gesagt, Porsche hat alles gezeigt, weil man halt zeigen konnte. BMW ist normal gefahren, Audi ist normal gefahren, was sie konnten. Gut, wie gesagt, man muss einfach sehen, was man daraus macht. Vielleicht hat man bei Mercedes eben wirklich nicht alles zeigen können, weil man es eben verschiedenen Gründen nicht machen konnte, aber so ein bisschen Sandbagging hat man da schon betrieben, seien wir mal ganz ehrlich. Schreibt gerne eure Meinung. GT Talk auf Twitter könnt ihr gerne folgen oder auch auf Instagram, da gerne unter dem Folgenpost gerne eure eigene Meinung schreiben. Das ist auch mir sehr wichtig, einfach mal so einen Blick auf eine andere Richtung zu kriegen und deshalb hier die Plattform gerne benutzen. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr die Links dazu zu Twitter und Instagram, wo ihr mitdiskutieren könnt. Und grundsätzlich, die Analyse zur NLS3 fällt diesmal ein bisschen kürzer aus. Aber wenn ihr dazu ausführlich was sehen wollt, gerne in den Rowe NLS Rückspiel reingucken. Patrick Simon beschäftigt sich dort mit den wichtigen Sachen in Videoform, in Livestreamform. Das Ganze immer 18.30 Uhr nach den Rennen. Eine Stunde Magazin heißt es dort. Und da werden auch tatsächlich die ganz kleinen Klassen erwähnt. Da gibt es einen schönen Speed-Vergleich zwischen den V4, SP9, zwischen den Cup 3, dem Porsche Cayman GT4 Clubsportklasse und den GT3 Autos. Einen schönen Speed-Vergleich. Und da sieht man einfach mal, wie doch schnell die Klassen sind, obwohl sie eben nicht ganz vorne mitfahren. Und das verdient, wie gesagt, immer noch größten Respekt. Und es ist zwar immer schwierig, die kleineren Klassen unterzubringen, da man immer viel vorne sieht. Ich meine, im Rennen, im Livestream selber hat man viel gesehen von den V4-Autos, die ja schön gekämpft haben. Unter anderem ja Christopher Rink in dem Pixom-Auto unglaubliche Leistungen dort erbracht. Und das Ganze gefilmt ja von dem Rowe-Helikopter, also das Ganze, wie gesagt, NLS-Rückspiegel gerne angucken. Das verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Also gute Arbeit von den Jungs da, von Patrick Simon, Lukas Kajewski und Co., die da im Hintergrund arbeiten. Wirklich geile Show. Dann gibt es noch eine kleine Vorschau zum Ende hin zum ADAC-Qualifikationsrennen. 85 Autos sind dabei. Das Ganze größtenteils GT3-Fahrzeuge, aber man kann sich eben qualifizieren für die 24 Stunden vom Nürburgring. Das Ganze ja an diesem Wochenende. Das ist gerade für die Teams interessant, die eben noch nicht die ganzen Runden zusammenbekommen haben, die es noch in Richtung der Permit schaffen müssen und einfach auch so ein bisschen einrollen in Richtung des 24-Stunden-Rennens und halt eben da Erfahrung sammeln. Wie gesagt, 85 Autos sind dabei. Die Liste dazu findet ihr in den Shownotes. Der Zeitplan sieht wie folgt aus. Samstag gibt's noch so ein bisschen freies Training und Qualifying. Das Ganze sieht man dann tatsächlich nicht im Livestream. Das wird dann erst ab Sonntag übertragen. 8.30 Uhr geht's dann los mit dem Qualifying 2, also quasi wie ein NLS-Wochenende aufgebaut mit einem Unterschied. 10.30 Uhr geht es mit dem Top 30 Qualifying los, 11.10 Uhr dann die Startaufstellung, also alles Tack und Tack und dann ist das dann die Einführungsrunde um 11.40 Uhr, also dann wie gewohnt dann um 12 Uhr der Rennstart. 6 Stunden geht es dann für die Qualifizierung dann um die Nordschleife. Kleine News, die noch dabei gekommen ist, gerade in diesem Moment, bevor wir hier den Podcast für diese Woche zumindest mal zumachen, ist, dass BMW ihr Angebot aufgestellt hat. Eben, man wird mit der 1 dabei sein, man wird eben mit insgesamt 7 Autos dabei sein von BMW in der GT3-Klasse. Rowe Racing wird dabei sein, wie gesagt, mit der 1, mit Katzberg, Edwards, Eng und Yellowly. Das zweite Auto mit der 98, die Philippi, Tomschick, Van der Linde und Wittmann. Schubert Motorsport mit einem Auto und die Besetzung wie bei NLS3. Jesse Kohn, Jens Klingmann, Alexander Sims und Steph Düsseldorf. Walkenhorst mit 3 Autos dabei. Ein Auto, ja, das Amateurauto. Walkenhorst, Van Bohlen, Breuer und Ziegler. Das 101 Auto, dann das Profi-Auto mit Cognis, Pittard und Tack. Ein vierter Fahrer ist noch nicht bekannt. Das 102 Auto dann mit dem Jörg Müller, der ja seine Junioren, seine Auszubildenden quasi mit dabei hat. Mit Van Bohlen, Mario Van Bohlen, Sami Matti Trogen und dann dabei für das 24-Stunden-Rennen ist Jakob Jemaschek aus Polen und das BMW Junior Team wird auch wieder dabei sein mit der 77. Diesmal dann am Start mit Dan Harper, Max Hessel, Neil Verhagen und Augusto Farfus. Also somit das Thema BMW an der Nordschleife klar und damit, somit die Truppe von BMW gut ausgerüstet, nehme ich mal an. Und somit das letzte Jahr tatsächlich mit dem M6 GT3 beim 24-Stunden-Rennen. Man hat ja das neue Auto schon getestet, den M4 GT3 auf der Nordschleife. Bilder dazu findet ihr in den Shownotes. Das hat Jens Klingelmann und Augusto Farfus gemacht und interessante Bilder, die dort entstanden sind. Ich bin gespannt auf das neue Auto von BMW im nächsten Jahr, aber ich bin gespannt auch, was BMW im 24-Stunden-Rennen leisten wird, ob man an die Erfolge anknüpfen kann vom letzten Jahr, wenn das Wetter mitspielt, halte ich für nicht unmöglich. Aber 24-Stunden-Rennen sind 24-Stunden-Rennen und da kann alles passieren. Und wenn am Ende der Glickenhaus gewinnt, glaube ich, dann denken alle nicht mehr klar. Und das soll so ein kleiner Schlusssatz gewesen sein. Nächste Woche dann die Ausgabe in Richtung der Vorschau zur ADAC GT Masters. Hat sich ja auch einiges geändert. Nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke. Einen neuen TV-Partner ist dazugekommen. Alles, was ihr dafür wissen müsst zum neuen TV-Partner Nitro und Co., findet ihr dann in der nächsten Folge des GT Talks auf meinsportpodcast.de. Folgt diesem Podcast gerne auf unterschiedlichen Plattformen, auf den gängigsten Plattformen, wo ihr Podcasts hören könnt. Schreibt dort auch gerne Bewertungen. Das würde mich sehr freuen, würde auch diesem Podcast eben weiterhelfen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und möge der Grip mit euch sein. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
GT Talk. Der wöchentliche GT und Langstrecken-Podcast mit Luca Storms auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.